No Bullshit, der Profil-Wissenschafts-Podcast. Die Immunkur gegen Unsinn und Fake News aller Art.
Willkommen zur brandneuen Folge des Profil-Wissenschafts-Podcast No Bullshit, zum letzten Mal in diesem Jahr. Wir werden aber bald dann, glaube ich, ein Jubiläum begehen. Das verraten wir dann, wann es soweit ist, zu Beginn des kommenden Jahres. Aber heute befassen wir uns kaum sind Weihnachtsmann und Christkind verschwunden, befassen wir uns mit den nächsten Spukgestalten des Aberglaubens, nämlich mit Vampiren. Und wir erklären natürlich dann gleich, warum. Mir gegenüber sitzt Franziska Tschugan aus der Wissenschaftsredaktion. Mein Name ist Alwin Schönberger. Und wir verraten heute, wie man Vampire fachgerecht entsorgt, genau. Wo sie eigentlich herkommen, warum der Urvampir ein serbischer Bauer ist und warum Vlad der Pfähler eigentlich Vlad der Spießer heißen müsste. Hast du ein nahe Verhältnis zu Vampiren?
Nein, absolut überhaupt nicht. Darum war ich wahnsinnig gespannt auch auf deine Geschichte und habe sie sehr genossen und viel gelernt dabei.
Siehst du Vampirfilme?
Eigentlich nicht. Tanz der Vampire habe ich geschaut damals wegen Brad Pitt.
Polanski, Roman Polanski? Du sprichst von einer. Ein Remake anderen. Vielleicht, ich weiß nicht.
Nein, der hieß anders. Das war ein Remake mit Brad Pitt, das weiß ich noch, 90er Jahre. Aber der Titel ist mir offenbar entfallen.
Tanz der Vampire war Roman Polanski.
Ja, das stimmt, das ist eigentlich viel älter. Ja. Hast du mich aufgeplattelt? Vor 300 Jahren gab es den ersten Vampir-Hype, habe ich aus deiner Geschichte
das
gelernt.
Stimmt.
Wie ist denn das geschehen und warum war das ausgerechnet in Österreich?
Ja, erstaunliche Geschichte. Gell? Ich habe es jetzt erst gar nicht glauben können. Irgendwo habe ich das gelesen. 300 Jahre Vampire. Zuerst habe ich es nicht glauben können. Und man dachte, klingt aber interessant, muss ich mir näher anschauen. Bisschen nachgelesen, habe auch mit dem führenden Vampirforscher des deutschsprachigen Raums gesprochen.
Es
gibt echte Vampirforscher, die natürlich in Wirklichkeit Historiker sind. Das ist in dem Fall der Peter Mario Kreuter. Und der kennt jede Seite wissenschaftliche Vampirliteratur, die man nur finden kann. Er hat tausende Seiten von Vampirliteratur durchgeackert, total spannend. Mit dem habe ich auch noch gesprochen. Und tatsächlich gab es eine Begebenheit vor genau 300 Jahren, im Jahr 1725, an der Außengrenze des damaligen Habsburger Reiches, also im heutigen Serbien. Und da sind unheimliche Vorkommnisse berichtet worden. Da hat sich halt rumgesprochen, gesagt, ja, da sind irgendwas spukt dort, da sind ungeklärte Todesfälle, mysteriöse Todesfälle, wo man nicht versteht, was da passiert ist, und die Menschen sind in heller Aufruhr. Dann hat man halt, wie man das so gemacht hat, einen Beamten hingeschickt und gesagt, schau dir das einmal an. Ernst Frombald, so hat der Mann geheißen, hat man hingeschickt, und der ist dort im Frühjahr oder so 1725 ist er dort eingetroffen, in einem Dorf, ja, so 120 Kilometer östlich von Belgrad. Kiseljevo heißt das heute. Und die haben gesagt, ja, 9 Tote innerhalb von 8 Tagen. Und wir haben überhaupt keinen Zweifel, was da passiert ist. Da gab es den Herrn Petar Blagojevic, ein örtlicher Bauer, der kurz davor verstorben ist. Und da rein auch haben die Dorfbewohner gesagt, der hat keine Ruhe in seinem Grab gefunden, der ist wiedergekehrt und hat sich in der Nacht auf diverse Dorfbewohner gelegt, hat sie gewürgt und geschlagen und so. Und ja, also das war überhaupt kein Zweifel. Also Vampire eindeutig, da muss man was tun dagegen. Und sie haben unter Beisein vom Herrn, also exhumiert war er schon, sind wir wieder ausgegraben, und unter Beisein vom Herrn Frommwald haben sie die Leiche inspiziert und gesagt, Gar kein Zweifel, ja. Also da sind die Fingernägel sind weiter gewachsen und die Haare und die Haut ist ganz frisch und frisches Blut um den Mund hat er auch noch und so weiter. Also die eindeutigen Untoter, kann gar nicht anders sein. Und dann hat man gemacht, was in solchen Fällen, man sagt, okay, das ist halt so, das macht man jetzt. Man hat den Mann gepfählt, man hat einen Pflock gespitzt und hat ihn durchs Herz getrieben, hat ihn verbrannt. Und damit haben wir gesagt, okay, so, das ist das Hausmittel gegen Vampire. Das war üblich, hat man so gemacht. Der Herr Frombald ist daneben gestanden, hat sich gedacht, was soll ich tun? Und hat sich dann aber, weil sie gedacht hat, na hoffentlich war das eh okay, dass ich das zugelassen habe und nicht da irgendwie eingeschritten bin, hat einen Bericht verfasst und nach Wien geschickt. Und dieser Bericht hat irgendwie den Weg zum Wienerischen Diarium gefunden. Das ist der Vorläufer der Wiener Zeitung. Und die haben das druckt. Das ist der erste Vampir-Medien-Hype der Geschichte war in der Wiener Zeitung. Und so hat sich das zum ersten Mal ein bisschen herumgesprochen.
Wahnsinn. Also der erste Medienhype der Geschichte, der erste Vampir-Hype. Wie lange ist das dann in den Blättern geblieben? War das groß?
Es hat noch eine zweite Serie gegeben, ein paar Jahre später. Ich erkläre es dann gleich. Also Vampir-Hype in dem Zusammenhang bedeutet der Begriff Vampir. Ist da zum ersten Mal aufgetaucht. Also die Geschichten von Menschen, die aus ihren Gräbern zurückkehren, anderen das Blut aussaugen oder die Lebensenergie aussaugen, das ist viel älter. Das hat es immer schon gegeben und da gibt es Berichte, Überlieferungen zurück bis in die Zeit der Sumerer und in praktisch allen Kulturen hat sowas gegeben. In Europa, also, aus dem heutigen Tschechien ist sowas überliefert, aus England ist das überliefert. Es gibt da Geschichten aus Südamerika und Afrika. Wo es auch um so Wiederkehrer, Nachzehrer,
Zombies.
Genau, Zombies hat man nicht gesagt dazu, aber hat man nicht gesagt damals. Aber also das Motiv des Blutsaugers im Weit oder des Energiesaugers, das hat es immer wieder gegeben und das ist alt, aber der Begriff Vampir ist damals nicht entstanden wahrscheinlich, weil das halt ein viel älteres Phänomen war. Ein Balkanphänomen im Wesentlichen, also der Begriff ist ein Balkanphänomen, in unterschiedlichen Schreibweisen, Vampir, Vapir, Upir, also da hat es unterschiedliche Schreibweisen des Begriffs Vampir gegeben und das ist ein Balkanphänomen. Ja.
Das heißt, der ist dort entstanden, der Begriff, und wurde dann quasi übertragen ins Deutsche und im Wiener Diarium veröffentlicht.
Ja, genau, und damit war der Begriff Vampir in der Welt. Eigentlich, ja. Und seit damals kennt man das. Das ist eben vor genau 300 Jahren geschehen. Und dann gab es eben noch eine zweite Welle, ungefähr so 5-6 Jahre später, sehr ähnlich. Auch in Serbien, ein bisschen woanders, das war sehr südlich von Belgrad. Und da war ein Mann, der eigentlich damals schon 5 Jahre lang tot war. Der ist blöderweise vom Heuwagen gefallen, hat sich das Genick gebrochen dabei. Der arme Mensch, den hat ihn halt eingegraben und der hat schon zu Lebzeiten erzählt, ja, da wo er hergekommen ist, war er schon Opfer von Vampirismus. Ja?
Hat seine eigene Legende schon gestrickt.
Ein bisschen, ja. Ja, genau. Und so, und dann ist er gestorben und dann auf einmal ähnliche Geschichten. Der Reihe nach sind Menschen gestorben unter ungeklärten Umständen. Und dann hat man ja weil die Methode war scheinbar Tradition, das war verbreitet dort. Okay, dann glauben wir halt aus. Fehlen Kopf ab, in diesem Fall haben sie auch die Köpfe abgeschnitten, also von ihm und von seinen angeblichen Opfern, und haben die Menschen verbrannt, also die Leichname verbrannt, und die Asche in einen Fluss geworfen, damit sie sicher waren. Ja.
Hat das dann geholfen?
Also nein, in dem Fall blöderweise nicht, es hat leider nicht aufgehört. Deswegen hat man dann eben die österreichische Armee verständigt und gesagt, wir haben hier ein Vampirproblem, helft uns bitte.
Das war vielleicht doch nicht der Bauer vom Heuwagen, sondern ein anderer, oder es gibt noch mehrere, die ihr Unwesen treiben.
Ja, sie waren sich unsicher. Irgendwas haben sie gesagt, komisch, das hört nicht auf, die vampirische Krankheit breitet sich weiter aus, befällt sogar das Vieh, hat man gesagt. Ja. und so, okay, tut's was. Und dann sind mehrere Gesandte gekommen aus der damaligen Habsburger Monarchie, und die haben sie halt mit höchster Skepsis angeschaut, was da los ist, und da gab es dann mehrere Gutachten, und das hat dann so auch ein bisschen Einzug gehalten, die damalige Wissenschaft. Die haben dann wissenschaftliche Berichte geschrieben, manche haben einfach ganz nüchtern Augenzeugenberichte verfasst und gesagt, okay, so war's, also Reportagen eigentlich. Andere haben das auch beurteilt und gesagt, da war es für ein Unsinn. Und das war auch so ein bisschen diese Abgrenzung, wir hier im gebildeten Wien, ja, also die Weltmetropole Wien, wir sind rationale, aufgeklärte Menschen, und da die Bauern in Serbien an der Grenze zum damaligen Osmanischen Reich, ja, das sieht man es ja wieder einmal, nicht? Also lauter abergläubische Hinterwäldler, abergläubische und so weiter. Es war so ein bisschen auch diese Dichotomie zwischen den Kulturen.
Aber man fragt sich jetzt natürlich, was war dran? Wie kamen die Leute denn auf die Idee? Also gibt es das wirklich, dass die Nägel weiter wachsen? Oder?
Naja, die Nägel wachsen tatsächlich ganz kurz weiter, aber nur unmittelbar nach dem Tod. Ja? Das, was die da gesehen haben, kann damit nichts zu tun haben. Das haben sich auch Gerichtsmediziner angeschaut. Die haben dann versucht, auch nachträglich diese Fälle zu analysieren. Was kann da wirklich gewesen sein? Mhm. Ja, der Peter Mario Kreuter hat auch mit dem Marc Benecke dann gesprochen und gesagt, was sagst du, was könnte das gewesen sein? Ja, das wichtigere Phänomen ist, dass sich die Haut, das schrumpft dann, ne? Du verlierst der Feuchtigkeit, das schrumpft, zieht sich zurück, und dadurch wirken die Nägel und die Haare länger. Mhm, ja? Okay. Also es ist eher dieses Phänomen. Und andere Dinge, naja, also da war wohl auch einiges an Dichtung und Übertreibung dabei.
Schmatzende Geräusche aus dem Grab.
Das war genau, schmatzende Geräusche aus dem Grab haben es gehört. Das war dann bei der zweiten Serie, genau. Mhm. Der Spuk, so schmatzende Geräusche aus dem Grab und so weiter. Dafür gibt es eine Erklärung. Das ist der Verwesungsprozess. Mhm. Den Körpern entweichen Gase und Flüssigkeiten, und das kann diese Geräusche erzeugen. Ja, das ist erklärbar. Haben gesagt, okay, kein Verwesungsgeruch. Ja, nein, also das sagen alle eher nicht. Ja. Mhm. Entweder hat es dort überall so gestunken, dass das schon immer aufgefallen ist, oder aber man hat hier auch ein bisschen ausgeschmückt. Ne. Ich meine, die Frage war dann, woran sind die wirklich gestorben?
Ja, fragt sich.
Das ist natürlich nicht ganz leicht zu eruieren. Man hat überlegt, könnten es infektiöse Krankheiten gewesen sein, hat man jetzt keine unmittelbaren Hinweise gehabt. Eine interessante Theorie, die damals schon aufgestellt worden ist und wo man sagt, es ist vielleicht nicht ganz abwegig, exzessives Fasten. Da denkt man sich, was? Ja, aber das hat man offenbar damals in manchen Gegenden wirklich massiv übertrieben, also kompletter, langer Nahrungsentzug und dann ebenso exzessives Fastenbrechen.
Ja. Oh, Völlern.
Ja, Völlern.
Trinken.
Also wirklich extrem. Das ist nämlich das Wesentliche. Die haben nicht nur halt viel gefressen, sondern auch viel gesoffen. Ja? Mhm. Und das haben wahrscheinlich manche Naturen nicht ganz so gut vertragen. In Kombination mit zuerst Nahrungsentzug, dann viel Nahrung, Alkohol. Vielleicht haben sie ein bisschen halluziniert, das kann schon sein. Dann vielleicht waren auch die Lebensbedingungen nicht so super. Vielleicht war es ein harter Winter. Vielleicht haben sie, ich weiß nicht, trotzdem auch irgendwelche Infektionen gehabt, schlechte Ernährung, was auch immer. Also das wäre möglicherweise eine plausible Erklärung. In Einzelfällen haben dann Gerichtsmediziner versucht, die Fallgeschichten zu rekonstruieren, und haben zum Beispiel gesagt, naja, der eine oder andere Fall, das könnte zum Beispiel eine Plazentaentzündung gewesen sein. Also so würde passen von den Umständen her. Ne?
Oder Milzbrand ist auch genannt worden.
Genau.
Passen da die Symptome? Weil man hat ja gesagt, die Leute haben oft keine Luft bekommen, haben sich gewürgt gefühlt. Also würde das grundsätzlich zu den Symptomen passen?
In Einzelfällen hat es offenbar gepasst. Also jetzt nicht für alle, aber man hat dann halt versucht, einzelne Fälle zu rekonstruieren. Und da haben verschiedene Gerichtsmediziner gesagt, Pathologen gesagt, ja, das könnte das und das gewesen sein. Natürlich in aller Vorsicht. Und es ist natürlich aus heutiger Sicht alles Spekulation. Ne?
Okay, aber es sind plausible Erklärungen zumindest.
Man muss also mit hoher Wahrscheinlichkeit hat es eine natürliche Todesursache gegeben, und es war nicht wirklich Vampirismus. Ne?
Maria Theresia hat dem ganzen Spuk dann ein Ende bereitet. Die war irgendwie sauer und hat gesagt, jetzt reicht es einmal mit diesen Zombie-Geschichten. Wie ist denn die dann gegen den Mythos Vampir vorgegangen?
Ja, es gab eben eine ganze Serie von Gutachten. Also da haben sich halt viele Experten, Gelehrte der damaligen Zeit, haben sich gesagt, okay, das schauen wir uns jetzt näher an. Und einer dieser, Maria Theresia hat dann irgendwann den Van Swieten beauftragt. Das war damals schon ein berühmter Arzt. Und er hat gesagt, okay, wir schauen uns das nochmal an. Und hat nochmal Autopsien auch beauftragt und hat dann gesagt, so, das ist also alles Scharlatanerie und Unsinn. Und also, es gibt rationale Erklärungen. Und dann hat Marie Theresia, der das nicht gefallen hat, also was die gemacht haben, hat man Magia Postuma genannt. Also Leid ausgeräumt, fehlen, Kopf ab, verbrennen. Ja, das Magia Postuma hat das geheißen. Und war, also jetzt nicht gern gesehen, aber es war jetzt nicht dezidiert illegal oder so. Ja? Mhm. Okay, seltsame Bräuche, aber na gut. Ja? Und sie hat dann gesagt, so, Schluss mit dem Scheiß und hat das verboten, also unter Strafe. Magia Postuma ist dann von Maria Theresia unter Strafe gestellt worden.
1755, also 25 Jahre hat man das noch so betrieben. Offenbar.
Genau, naja, es hat eben diese Wellen gegeben, eben die ersten also Wellen, das war wahrscheinlich eine wirklich alte Geschichte über Jahrhunderte mit hoher Wahrscheinlichkeit, aber 1725 ist es eben, hat das erstmals eine breitere Öffentlichkeit gefunden und dann mit der zweiten Welle von mysteriösen Todesfällen 1731, 32 ist dann eine ganze Serie von Begutachtungen in Fahrt gekommen und das ist viel publiziert worden. Das kann man heute alles nachlesen. Ist vieles bei der Nationalbibliothek einsehbar, auch online. Und darum hat es so lange gedauert. Und dann hat Marie Theresia gesagt, so, jetzt reicht's und hat das verboten.
Der Mythos hat das alles keinen Abbruch getan. Hast du eine Idee, warum das so ein spannendes Thema ist, das in der Popkultur sich so durchzieht?
Naja, das war dann natürlich, ich meine, der Grundstein dafür, dass es dann so bekannt geht oder dass es bis heute aus der Popkultur nicht wegzubringen ist, ist wahrscheinlich schon Dracula, also der Roman von Bram Stoker. Das war wahrscheinlich schon der Auslöser, der mit dem offenbar gar nichts zu tun hat. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit hat der Bram Stoker keine Ahnung von den Vorgängen am Balkan gehabt. Ja? Das hat er nicht gewusst.
Wie ist der auf den Dracula gekommen?
Ja, das ist
ein irischer Schriftsteller, ne? Sehr bekannt. Wie kommt der jetzt auf Transsilvanien auch? Also er hat ja eigentlich den Mythos des Vampirs nach Transsilvanien gelegt. Ne?
Genau. Also viel er später. Hat, viel später. Ja, wir reden ja genau. Wir sind jetzt Ende des 19. Jahrhunderts. Ja. Ich glaube, Dracula ist 1897 erschienen. Mhm. Ne? Ja, ich meine, bekannt ist, dass der Bram Stoker einiges über Transsilvanien gelesen hat. Ja, soweit rekonstruierbar ist das Allerwenigste von dem in das Buch eingeflossen. So, das meiste dürfte echt Dichtung gewesen sein. Er hat es erfunden. Ja, und manchmal sagt man, Transsilvanien und Vlad der Dritte sei das Vorbild gewesen. Das ist jetzt keineswegs so gesichert, dass das stimmt.
Ein Herrscher dort in
Vlad der Dritte war ein, im heutigen Rumänien, eigentlich nicht Transsilvanien, sondern Walachei.
Ja. Okay.
Und der war ein Herrscher dort, ein Lokaler. Und schon sein Vater war ein solcher, war Vlad der Zweite. Vlad der Zweite Dracul, was ihn als Angehörigen des Drachenordens ausweist. Und der Sohn, der Bruder, Vlad der Dritte, war dann Draculea. Das ist der kleine Drache. Oder der Sohn des Drachen.
Ja? Eigentlich süß, ja.
Ja, genau. Ja, er war jetzt offenbar nicht so ein sympathischer Zeitgenosse. Da gibt es auch viele, viele Geschichten darüber, wie er seine Kindheit im Osmanischen Reich verbracht hat, samt seinem Bruder. Es dürfte ziemlich unangenehm gewesen sein. Und er war dann nicht sehr zimperlich mit seinen Gegnern. Und man sagt, er hätte seine Gegner gepfählt, so heißt es ja oft, gepfählt, darum Vlad der Pfähler als Beiname, aber es stimmt eigentlich nicht ganz, weil er hat sie aufgespießt, er hat sie aufspießen lassen und zwar so längs durch den Körper von Hintern zu Kopf.
Gruselig.
Ja. Und zwar, ich sag, je höher der Rang des Aufgespießten, desto länger der Pfahl. So hat man das gemacht damals. Das war halt auch irgendwie so Sitte.
Okay.
Da gibt es alle möglichen Gruselgeschichten, wonach der inmitten der aufgespießten Menschen dann Festbankette abgehalten hätte. Ob das wahr ist, sei mal dahingestellt, aber diese Geschichten gibt es halt. Also eigentlich müsste er ja deswegen auch Vlad der Spießer heißen.
Was natürlich aber viel zu lustig wäre.
Kommt halt nicht so gut, da fürcht man sich nicht ganz so. Dann sagt man Vlad der Pfähler. Ja, also vom Blutsaugen ist der Karät, ja, aber das scheint irgendwie
den Bram Stoker inspiriert zu haben.
Weiß man nicht ganz genau, Vielleicht. Aber dieses Motiv dürfte da schon irgendwie reinspielen und das hat er halt in Transsilvanien angesiedelt. Manche sagen, dass sogar die Steiermark ursprünglich ein Szenerie hätte sein können für Dracula, keine Ahnung, ja.
Okay.
Ob das jetzt wahr ist. Jedenfalls hat er es in Transsilvanien angesiedelt und hat also aus dem serbischen Bauern einen rumänischen Adeligen gemacht, den Graf Dracula. Und mit dem war dann natürlich das in der Welt. Ein, ne?
Bisschen aufgespeist. Dieser Vlad der Dritte, in welcher Zeit fällt der?
Oh, da müsste ich jetzt, wir reden hier vom, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Bitte lieber nochmal nachschauen. 14. Jahrhundert, glaube. Ich
genau.
Bin mir jetzt aber, um ehrlich zu sein, nicht ganz sicher, ob es stimmt. Ja? Vlad der Dritte, genau. Aber damit war das alles in der Welt, natürlich die ganzen Vampirgeschichten. Und auch der Name Dracula, und das ist natürlich bis heute ein
lebender Mythos.
Ein untoter Mythos, eigentlich bis heute untot. Ja. Ist nicht eine spannende Geschichte. Ja.
Hast du den Vampirforscher gefragt, wie er zu seiner Leidenschaft gekommen ist? Also wie man Vampirforschung beginnt?
Naja, man stolpert irgendwann über Dokumente. Ich meine, der ist eigentlich Osteuropa-Historiker. Ja, also das ist ein Leibniz-Institut mit Fokus auf Geschichte Osteuropas und dann stolperst du halt irgendwann über diese Geschichte. Ja.
Und dann bekommt man viele Interviews, weil es ein super Thema ist natürlich.
Ja, ich meine, es ist interessant. Ne? Ich habe mich ja gewundert, dass es bei uns nicht breiter behandelt worden ist mit den 300 Jahren. Und auch in Deutschland scheint das Interesse nicht so wahnsinnig groß gewesen zu sein. Er wollte eine Veranstaltung machen eigentlich dazu und hat keinen interessiert.
Interessant.
Ja, okay. Finde ich auch.
Schräg. Außer uns, das Profil,
außer uns,
Gott sei Dank.
Außer uns. Wir haben es natürlich immer noch nachzulesen, in allen Details beschrieben. Es war gar nicht so leicht, das zu bebildern. Ja? Weil
denke ich mir, ja.
Die klar. Serbischen Bauern natürlich, ja. Dracula passt eigentlich nicht wirklich.
Mhm.
Also ein Graf mit spitzen Eckzähnen ist es eigentlich nicht.
Genommen habt ihr dann?
Wir haben dann den Nosferatu genommen, den es ja auch in dreifacher Version inzwischen gibt.
Mhm.
Das Original, das wirklich sehr empfehlenswert ist, weil es halt ein Meilenstein der Filmgeschichte war. Ich glaube 1922, Nosferatu ist wirklich großartig, weil es echt der erste Film war mit Special Effects aus der damaligen Zeit. Das ist wirklich sehenswert, finde ich. Nämlich auch, was Filmtechnik konnte damals, in damaligen Möglichkeiten. Und dann gibt es zwei Remakes, eins von Werner Herzog, das ich grautenschlecht finde. Und dann vor ein, zwei Jahren gab es nochmal eins. Auch wieder nochmal ein Nosferatu.
Okay. Ja. Das heißt, du bist auch ein Aficionado für
Vampire? Eigentlich nicht. Ich finde das Original, hat es gespielt, ich habe es nur im Fernsehen gesehen, das Original schon wirklich beeindruckend. Ja?
Mhm.
Ich glaube, es war 1922, wie man damals mit den damaligen Möglichkeiten diesen Grusel erzeugen konnte, das war schon richtig toll. Das ist ein echter Meilenstein, ja.
Werde ich mir ansehen, vielleicht am Wochenende gleich. Okay.
Wenn man das irgendwo auftreiben kann, natürlich, ja.
Vielleicht.
Ich meine, natürlich hat das auch viele interessante Motive, die man da hineininterpretieren kann. Ne? Also in der historischen Realität war es halt so ein bisschen, dass aufgeklärte Gesellschaft gegen Aberglauben am Land. Das war so eins dieser Motive. Es hat natürlich auch eine religiöse Komponente auch gehabt. Nicht? Hier das Christentum, dort Orthodoxe. Also auch das natürlich war ein Ding. Und dann, ich bin mir ja nicht sicher, das ist, glaube ich, jetzt historisch nicht belegt, aber ob das nicht auch was mit Infektionskrankheiten zu tun hatte, dann diese Vampirmotive, nicht? Wie etwas Böses von Person zu Person weiterwandern kann. Ich meine, nach wie Nosferatu rausgekommen ist, war gerade die spanische Grippe zu Ende. Mhm. Das war oder am Auslaufen. Das war ja genau die Zeit. Ja? Und ob dieses Weiterreichen von irgendetwas Infektiösem, das dann dem anderen Menschen auch zu Zombies macht oder zu Vampiren macht, ob nicht das schon auch irgendwie ein Motiv dahinter war.
Mhm. Gibt es eigentlich eine Connection zu Fledermäusen? Weil da gibt es ja wirklich, es gibt Vampir-Fledermäuse, die auch wirklich Blut saugen.
Also aus der historischen Literatur nicht. Ich meine, da war das Blutsaugmotiv nicht sehr zentral. Interessanterweise. Das war noch nicht. Also irgendwie frisches Blut im Mund, das haben sie beschrieben bei den Exhumierungen damals. Das war schon ein Thema. Aber das und wie die Blut saugen.
Also diese Eckzähne kommen ja, erst von gegeben. Bram Stoker,
ja, das ist ja, später. Das ist später. Also in den sozusagen historisch verbrieften Fällen sozusagen war das nicht. Ja, der Kräuter hat gesagt, der hat sich tausende Seiten, er wollte auch herausfinden, wie haben die Blut gesaugt. Ja, das wollte er, hat tausende Seiten durch, er hat nichts gefunden, wie das geht. Ja. Also da ist nichts erwähnt dazu. Eine einzige Stelle aus Albanien hat er gefunden. Und da ist aber dann die Rede davon, dass da irgendwie ein Kübel mit Blut zur Verfügung gestanden ist, wie auch immer. Ja. Mhm. Aber jetzt sagen dieses Saugmotiv, wie geht das und wo überhaupt schlagen die ihre Zähne rein oder was, das ist historisch kein Thema gewesen. Ja. Das Blut saugen schon, das, oder das Lebenskraft aussaugen, ja, das war schon ein Thema.
Im übertragenen Sinn, aber nicht so aktiv quasi, ich hau die Zähne, die Saugzähne in die Haut.
Also der Urvampir, der Bauer in Serbien, der hat seine Opfer gewürgt und geschlagen. Also sie draufklicken dann auch auf sie, hat sie gewürgt und geschlagen. Und bei der Exhumierung hat man gesagt, oh, der hat frisches Blut da noch im Mund und so. Das gab es schon. Aber was da genau passiert sein soll, ist unklar. Und schon gar nicht ist von spitzen Eckzähnen die Rede.
Die machen das Ganze aber natürlich noch spannender, ja, muss ich sagen. Es war eine gute Erfindung von Bram Stoker, würde ich sagen.
Ja, klar, natürlich. Hat er halt dann die Pop-Figur aus dem Ganzen gemacht. Ja?
Ja, es war ein sehr spannendes Gespräch über Vampire und wir wünschen ein gutes neues Jahr.
Ja, genau, wir wünschen ein gutes neues Jahr mit oder ohne Vampire und andere Sagengestalten der großen Weltgeschichte. Und
aber hoffentlich mit uns.
Mit uns nächstes Jahr geht's weiter, selbstverständlich, wenn es wieder heißt No Bullshit.
Danke fürs Zuhören, danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützung. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.